Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden.
Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit der etwas anderen Weihnachtserzählung des Johannes zu Beginn seines Evangeliums. Es ist sehr offensichtlich, dass dieses erste Kapitel des Johannes-Evangeliums sehr viel mit Weihnachten zu tun hat. Und wie wir letzten Sonntag bemerkt haben, wird in diesem Zusammenhang von Licht und Finsternis gesprochen. Licht steht für das Gute und schlussendlich für Jesus Christus selbst und Finsternis für das Böse und den moralischen Zerfall und Bosheit der Menschen. Andererseits sagt Johannes in aller Deutlichkeit, dass das Wort, also Jesus Christus, dieser Logos, und wer jetzt die letzte Predigt nicht gehört hat, kann die nachhören im Internet oder kann sie bestellen, was wir unter dem Begriff Wort zu verstehen haben, dass Jesus alles geschaffen hat. Dass dieses Wort alles geschaffen hat. Und dann kommt vielleicht beim einen und anderen die Frage, aber woher kommt denn die Finsternis? Wer hat die Finsternis geschaffen? Oder anders gefragt, wer hat das Böse geschaffen? Auch eine Frage, die uns ja immer wieder begegnet, wenn man mit Menschen über das Evangelium spricht. Ein Universitätsprofessor fragte seine Studenten in einem Seminar, hat Gott alles geschaffen? Ein Student antwortet, ja. Der Professor meinte darauf, wenn Gott alles schuf, dann schuf er auch das Böse. Und wenn er das Böse schuf, muss Gott auch böse sein. Das ist eine Logik, die heute nicht wenig verbreitet ist. Im Seminarraum wurde es beklemmend ruhig. Da meldete sich ein Student und fragte, Herr Professor, existiert Dunkelheit? Der Professor antwortet, ja. Der Student entgegnet, nein. Dunkelheit existiert nicht. Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Wie kann man wissen, wie dunkel es irgendwo ist? Indem man das anwesende Licht misst. Dunkelheit ist nur ein Wort, das wir verwenden, um den Zustand zu beschreiben, in dem es kein Licht gibt. Und der junge Student fragte den Professor, Herr Professor, existiert das Böse? Etwas unsicher antwortet der Professor, ja, natürlich. Der Student erwidert, nein, das Böse existiert nicht oder zumindest existiert es nicht aus sich selbst heraus. Es ist einfach die Abwesenheit des Guten. Es ist genau wie Dunkelheit. Ein Wort, das wir benutzen, um die Abwesenheit von Licht zu beschreiben. Gott hat das Böse nicht erschaffen, es ist das Ergebnis dessen, was geschieht, wenn Menschen nicht Gottes Liebe in ihrem Herzen haben. Das Böse ist wie die Kälte, die kommt, wenn es keine Wärme gibt. Oder die Dunkelheit, die kommt, wenn es kein Licht gibt. Der Professor war platt. Der Name des Studenten war Albert Einstein. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Das Böse ist durch die Auflehnung gegen ihn geworden. Aber nun beschäftigen wir uns mit dem nächsten Abschnitt ab Vers 6. Es scheint so, dass Johannes mitten in seiner Darlegung, wer das Wort eben dieser Logos ist, noch eine wichtige Sache klären will. Plötzlich unterbricht er diesen Gedankengang über Wort, Licht und Leben und sagt: Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Das würden wir eigentlich, wenn wir diesen Text nicht kennen würden, eigentlich nicht erwarten, dass jetzt plötzlich eine Person da eingeführt wird. Er spricht hier natürlich nicht von sich selbst, sondern von Johannes dem Täufer, der eine außerordentlich wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Denn er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes der Täufer war der Vorbote, der den Menschen in Israel sagte, dass es bald so weit ist und der sehnlichst erwartete Messias kommen wird. Er forderte die Menschen auf, sich vorzubereiten. Er taufte sie, damit sie durch diese Taufe bezeugen, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen, ihre Schuld bekennen, damit sie bereit sind, wenn dieser große König einmarschieren wird in Israel. Wie wichtig sein Auftrag in der Heilsgeschichte Gottes ist, zeigt Jesus an einer Bemerkung, die er macht gegenüber Leuten, die ihm nicht vertrauen wollten. Er sagte: Wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, also das sagt Jesus, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Doch Jesus hatte einen, der für ihn Zeuge war, und zwar bevor er überhaupt mit seinem Wirken in der Öffentlichkeit anfing. Nun gibt es aber einen anderen, sagt Jesus, der mein Zeuge ist, und ich weiß, dass das, was er über mich sagt, wahr ist. Und damit meinte er den Johannes den Täufer, dessen Aufgabe bereits von den Propheten angekündigt wurde, zum Beispiel von Malachi. Und hier noch eine kleine Motivation für den nächsten Samstag. Malachi gehört zu welchen Propheten? Zu den Kleinen. Und wie viele kleine Propheten gibt es?
12.
Gut, ich weiß wieder alles. Und wie viele große gibt es dann? 5. Und was ist der Unterschied zwischen Großen und Kleinen? Sind die kleinen Propheten sind das kleine Männer gewesen und die großen Propheten große Männer? Nicht? Also, wenn ihr auf irgendeine dieser Frage nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann lade ich euch ein, am nächsten Samstag dabei zu sein. 12 kleine Propheten ist etwas vom Unterbelichtetsten in unseren Kreisen. Es ist gut, wenn wir da ein bisschen mehr Bescheid wissen. Also Malachi gehört eben zu diesen 12 kleinen Propheten. Und schon Malachi hat vorhergesagt: Gebt Acht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll. Das war schon bereits klar, es wird jemand auftreten und das war eben Johannes der Täufer. Klar, was Johannes der Täufer tat, war von größter heilsgeschichtlicher Bedeutung. Aber warum erwähnt nun Johannes hier den Täufer? Ist das denn so wichtig? Lenkt er damit nicht von der Hauptsache ab? Nun, Johannes muss den Täufer erwähnen, denn das Verhältnis zwischen Jesus und Johannes war nicht allen klar. Johannes hatte seine eigene Anhängerschaft, die ihn in gewisser Weise verehrte und ihm nachfolgte. Menschen, die sich als seine Jünger, als Johannes-Jünger bezeichneten. Und als Paulus durch das kleinasiatische Hochland nach Ephesus reiste, begegnete er einer Gruppe von Jüngern. Er fragte sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten. Sie sagten, wir haben von dem noch gar nichts gehört. Und Paulus fragt sie dann aber, auf welchen Namen seid ihr dann getauft? Er hat dann euch getauft und dann sagen sie, wir sind auf Johannes getauft. Und dann sagt Paulus folgendes, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Johannes ist kein Selbstläufer. Er ist nicht der Gründer einer johannäischen Religion. Er ist lediglich Wegweiser. Alles, was er tat, weist auf Christus hin. Alles, was er tat, hat damit zu tun, dass die Menschen auf Christus vorbereitet sein sollen. Es bestand also eine akute Verwechslungsgefahr zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Das war schon zur Zeit von Jesus in Israel. Als Jesus in Israel unterwegs war, der Fall. Jesus sagt, Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab, aber alles, was ihr wolltet, war, euch eine Zeit lang in ihrem Licht zu begeistern. Ihr seid bei Johannes stehen geblieben. Ihr habt euch amüsiert, ihr fandet das toll, wart beeindruckt von dem, was er sagte, wie er lebte. Ihr habt euch daran begeistert, aber das war's dann. Ihr habt gar nicht verstanden, was die Botschaft des Johannes war. Und ihr habt schon gar nicht verstanden, welcher Auftrag Johannes hatte. Und weil das so war, weil die Verwechslungsgefahr da war, deshalb war es wichtig, dass Johannes hier klarstellt, zu Beginn des Evangeliums, er selbst war nicht das Licht, dieser Johannes der Täufer. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Diese Verwechslungsgefahr besteht bis heute. Nicht unbedingt mit Johannes dem Täufer, da stehen wir nicht groß in Gefahr. Aber wir sind durchaus in der Lage, den Botschafter wichtiger zu nehmen als die Botschaft, die er bringt. Wir sind in der Lage, einen Verkündiger mehr zu verehren als den, den er verkündigt. Paulus beanstandete das gegenüber den Korinthern. Denn in dieser Gemeinde gab es Sympathisantengruppen. Die einen sagten, wir gehören dem Paulus. Wir sind die von Paulus. Andere sympathisierten mit Apollos oder Kephas und so weiter. Und empört über diese Entwicklung, sagt Paulus, ist Christus denn zerspalten? Bin ich etwa Paulus für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Was ist denn überhaupt los? Da gab es Verwechslungen zwischen Paulus und Jesus, zwischen Apollos und Jesus. Um wen geht es denn? Um Jesus. Und manchmal muss ich ehrlich sagen, ich habe nichts gegen hervorragende Verkündiger, ich finde das super, ich höre ihnen auch gerne zu. Aber wenn ich dann merke, dass plötzlich der Verkündiger im Leben, das ist nicht mal das Problem des Verkündigers, aber wenn im Leben der Menschen, der Verkündiger plötzlich eine Rolle einnimmt, wo ich nicht mehr weiß, um was geht es jetzt, um wen geht es jetzt eigentlich, geht es jetzt um Christus oder um den Verkündiger, dann stimmt etwas nicht mehr. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, inklusive ich. Der Verwechslungsgefahr, genau wie damals. Und selbst eine Gemeinde kann sich so wichtig nehmen, dass das wahre Licht keinen Platz mehr bekommt. Die Gemeinde Laodicea war leider in dieser Situation. Sie waren überzeugt, sie seien eine gute Gemeinde, ihnen ging es gut. Und sie realisierten nicht, dass Jesus keinen Platz mehr hat. Sie verwechselten ihre Institution mit Jesus Christus. Und Jesus stand vor der Tür und sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Das ist für mich eine Horrorvorstellung. Gott steht vor der Gemeinde, Jesus steht vor der Gemeinde, vor der Tür und klopft an und sagt, bitte, 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 lasst mich doch wieder rein. Denn ich bin ja eigentlich die Hauptperson, theoretisch bei euch. Ein schrecklicher Zustand. Wir müssen aufpassen, dass wir keine so gravierenden Verwechslungen machen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Menschen oder Institutionen verehren. Und Johannes selbst war sich seiner Aufgabe sehr bewusst. Er wusste, dass er Wegweiser war, Hinweis gab auf das wahre Licht und dass er selbst an Bedeutung abnehmen wird. Deshalb sagt er, ich muss immer größer werden. Entschuldigung, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Nachdem nun das geklärt ist, kommt Johannes wieder zurück zur Hauptsache. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Die Wirkung dieses Lichtes erstreckt sich über die ganze Welt. In die Welt soll es kommen. Jeder Mensch, egal wo er lebt, wird von diesem Licht erleuchtet. Jesus ist nicht nur für einzelne Menschen gekommen, sondern er ist für jeden Menschen gekommen. Sag deutlich hier. Also jeden Menschen erleuchtet. Jeden. Ist für jeden Menschen gekommen. Das ist für uns ganz wichtig, wenn wir überlegen, ob wir jemanden einladen sollen für das Musical, für die Musical-Aufführung am 12. Dezember, was ich euch sehr empfehlen kann, weil dort auch die Weihnachtsbotschaft sehr deutlich ausgesagt wird, oder ein Vertikalkurs, oder ob ihr jemandem etwas von Jesus erzählen sollt. Ihr könnt immer wissen, dass jeder Mensch in Gottes Augen wichtig ist und bedeutungsvoll. Und dass Jesus für jeden Menschen gekommen ist und dass jeder Mensch das Evangelium hören soll. Jeder Mensch kann von Jesus hören und sobald er von Jesus hört, wird er von diesem Licht erleuchtet. Kein Mensch kann diesem Licht ausweichen. Eigentlich müsste man erwarten, dass dieses großartige Licht mit Freude aufgenommen wird. Weil dieses Licht das Leben bringt. Man müsste erwarten, dass die Menschen sich freuen und erwarten und jubeln, wenn sie es sehen. Aber weit gefehlt, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Sie haben nicht realisiert, dass der Schöpfer in diese Welt gekommen ist als Mensch. Sie erkannten ihn nicht. Aber dann könnte man ja hoffen, dass wenigstens die, die ihn kennen sollten, sein eigenes Volk, das genau weiß, wie Gottes Plan aussieht und das Volk, in das er hineingeboren wird und in das das sehnlichst auf den Erlöser wartet, dass er von diesem Volk erkannt und empfangen wird. Aber auch das ist nicht der Fall. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Die Welt hat ihn nicht erkannt und das Volk wollte nichts wissen. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben ihn abgeschoben und bis aufs Blut bekämpft. Sie erlaubten Jesus nicht, seinen Platz einzunehmen. Sie schlugen ihm sozusagen die Türe vor der Nase zu. Kein Zutritt für den Schöpfer der Welt. Das wäre wie wenn ich heute Abend dann nach dem Musical Workshop nach Hause fahre und dann ist jemand in meiner Wohnung und sagt, sorry, kein Platz für dich. Sage ich, ja, aber das, ich bin ja gehöre eigentlich in diese Wohnung. Ist mir egal, keinen Platz für dich. Und wenn du da reklamierst, dann musst du mit Schlimmstem rechnen. Der Schöpfer hat keinen Platz bekommen. Bei seinem eigenen Volk. Das ist unglaublich. Diese ganze Verachtung spitzte sich zu bis zur Kreuzigung. Lieber ließen sie einen Mörder laufen und an seiner Stelle Jesus, der vollkommen unschuldig war, hinrichten. Deshalb sagt Petrus den Juden am Pfingsten, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Diese Geschichte der Verweigerung und Verfolgung zieht sich durch die folgenden Jahrhunderte. Nicht nur Jesus wurde der Zutritt verweigert und man verfolgt ihn. Alle Christen teilen mit ihm, mit Jesus, dieses Schicksal bis heute. Man schätzt, dass bis zu 200 Millionen Christen weltweit diskriminiert und verfolgt werden, einfach nur, weil sie an Jesus glauben. Letzten Sonntag und diesen Sonntag heute ist der offizielle Tag der verfolgten Kirche. An diesen Sonntagen sollen wir uns besonders daran denken, dass weltweit Millionen von Christen leiden, weil sie Jesus lieben. Ist das nicht unglaublich? Können wir uns kaum vorstellen, weil wir oft nicht über unseren eigenen Rand hinausschauen. Aber ihr könnt das tun auf der Homepage www.verfolgung.ch. Dort findet ihr einige Beispiele und interessanterweise hat auch das Schweizer Fernsehen einige Reportagen gebracht, kürzlich einmal eine über die koptischen Christen in Ägypten und wie dort auch die Diskriminierung stattfindet. Selbst wenn wir unseren Glauben an Jesus in der Schweiz noch frei ausleben können, bekommt man den Eindruck, dass bekennende Christen immer stärker stigmatisiert werden. Das ist sogar meinem Vater aufgefallen, als ich ihn letztens besuchte, meinte er, ihm würde auffallen, dass in den Medien die Christen und die Freikirchen immer stärker negativ beurteilt werden. Und er ist jetzt nicht einer, der darauf achtet, dass die Freikirchen gut wegkommen. Ihm ist das einfach aufgefallen. Wir werden, da habe ich einfach den Eindruck, je länger wie mehr als Christen, die sagen, Jesus ist die Wahrheit und der einzige Weg, Jesus ist das Leben, immer mehr in die Ecke gedrängt werden, weil das einfach nicht passt, weil das zu einseitig ankommt, zu intolerant. Das ist im Grunde aber ganz normal, denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würden euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Wir werden mit dieser Wirklichkeit nicht ausweichen können. Ich habe schon Räume reservieren wollen, da hat man mir auf den Kopf zugesagt, an eine Freikirche geben wir das nicht. Offizielle Räume, wo mit unseren Steuergeldern, die auch wir bezahlen, finanziert und erhalten werden, kann man die Dreistigkeit einfach zu sagen, wir geben sie nicht, ihr seid eine Freikirche. Das ist die traurige Seite der Weihnachtserzählung. Dem, der das Leben bringt, wird der Zutritt verweigert. Es ist, wie wenn man einem schwerkranken Menschen eine Pille anbietet, die ihn vollkommen gesund machen würde, aber er verweigert, sie einzunehmen. Und verzweifelt stehen wir daneben und sagen, bitte, 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 nimm sie. Du wirst völlig gesund, wenn du sie nimmst. Nein, ich nehme keine Pillen. Der Mensch, der dieses Licht ablehnt, wirft das Beste, was das Leben zu bieten hat, weg. Nämlich das Leben selbst. Denn Jesus ist das Leben. Zum Glück haben sich nicht alle Menschen von diesem Licht abgewandt und haben es bekämpft. Denn all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, all die einzelnen Menschen, egal aus welchen Nationen, einzelne, das Volk hat ihn abgelehnt, die Welt hat ihn nicht erkannt, aber einzelne Menschen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Da gab und gibt es also bis heute Menschen, und ich hoffe, wir alle gehören zu diesen Menschen, die dieses Licht aufgenommen haben oder aufnehmen. Sie glauben an den Namen von Jesus Christus. Und wie die Aufnahme von Jesus praktisch gemacht wird, sagt Paulus zum Beispiel im Römerbrief, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, also das heißt mit deinem Herzen, wenn du zutiefst davon überzeugt bist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und gerettet werden heißt, ja, du wirst ein Kind Gottes werden. Und das kann jeder Mensch. Jeder Mensch durch ein schlichtes Gebet ausdrücken. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, sagt Paulus, ist egal. Macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Im Gebet kannst du ein neues Leben bekommen. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Und das ist nicht nur eine schöne Bezeichnung für religiöse Menschen oder für Christen, dass die dann so in eine mollige Kind und Gott Vater Sache kommen. Das kann man auch. Aber wisst ihr, das Kind Gottes nicht in erster Linie so eine Bezeichnung ist, so ebenso schön Kind Vater Verhältnis, weil das ist ja oft für die schwierig, die Probleme haben mit ihren Vätern. Denkt ihr, ja, Kind, Vater, also ich möchte nicht unbedingt so einen Vater. Es ist in erster Linie eine juristische Bezeichnung, Kind Gottes. Denn damit wird gesagt, dass wir rechtmäßige Erben Gottes sind, dass uns dieses Erbe niemand, auch gar niemand absprechen kann. Wir haben das Anrecht auf das Erbe. Und damit ist uns der Himmel, der neue Himmel und die neue Erde zugesagt und versprochen. Damit ist uns das Recht übertragen, in den Himmel zu kommen. Wir wissen ja, erbberechtigt ist nur, wer wirklich, also bei uns wenigstens in unserem Rechtsdenken, nur wer blutsverwandt ist. Das Erbe geht immer übers Blut. Und wenn ich erbberechtigt bin, wenn ich das Recht zum Erbe habe, kann niemand mein Erbe wirklich anfechten. Und wenn wir Kinder Gottes sind, heißt das, dass wir rechtsmäßige Erben sind. Niemand, auch der Widersacher, kann unser Erbe anfechten. Wir haben das Anrecht auf das Erbe, das hat Gott uns ermöglicht, indem er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Wir werden die Bedeutung, die großartige Bedeutung, dass wir Kinder Gottes sind, dann wirklich verstehen, wenn wir die neue Erde betreten werden. Und Johannes hat in seinem Brief diesen Gedanken der Kindschaft nochmals mit Begeisterung aufgegriffen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Also wenn du denkst, ich habe mein Leben lang, kann ich nie darauf hoffen, dass ich irgendwo mal irgendetwas erbe, weil meine Angehörigen einfach nicht vermögend sind, dann kann ich dir eins sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, hast du ein Erbe, das alles übertrifft, was du je hier erben kannst. Alles, restlos alles. Wir sind alles großartige Erben, weil wir Kinder Gottes sind. Und das sind wir und können wir werden, nicht weil wir das selbst erwirken könnten. Ich kann nicht aus eigener Kraft ein Kind Gottes werden. Genauso wenig wie ich aus eigener Kraft geboren werden könnte. Das wäre was ganz Komisches. Das geht nicht. Auch niemand kann mich irgendwie einfach zum Kind Gottes machen, schauen, dass ich in den Himmel komme. Es muss etwas Übernatürliches in meinem Leben passieren. Etwas Übernatürliches muss sich ereignen, damit ich ein Kind Gottes bin. Johannes sagt das so. Sie wurden es weder aufgrund der Abstammung, also nicht, weil sie Juden sind oder weil sie Heiden sind oder weil sie Griechen sind oder weil sie Schweizer sind, noch durch menschliches Wollen, weil sie irgendetwas Gutes getan haben, ein Kinderheim aufgebaut oder viele religiöse Gesetze gehalten. Noch durch den Entschluss eines Mannes, dass irgendjemand über uns bestimmt hätte, etwas gesagt, er soll jetzt ein Kind Gottes werden. Sie sind aus Gott geboren worden. Das ist etwas Übernatürliches. Kein Mensch hat irgendetwas getan hier. Sie sind aus Gott geboren. Nicht wegen der Nationalität, nicht persönliche Anstrengungen, nicht Hilfe von anderen Menschen. Der Einzige, der aus uns Kinder Gottes machen kann, ist Gott selbst. Es ist Gottes Handeln im Leben eines Menschen. Unsere Aufgabe ist einzig, vor Gott zu kapitulieren und Jesus das Herz zu öffnen, ihn einzuladen. Das ist das Einzige. Alles andere macht Gott. Wir werden als seine Kinder geboren und mit dieser Geburt bekommen wir das ewige Leben und sind eben Kinder Gottes, erbberechtigt, eben für diese neue Welt. Petrus sagt das so: Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Ein unvergänglicher Samen. Das Übernatürliches geschieht in unserem Leben, dass wir Kinder Gottes werden. Und ich wusste genau, ich war immer ein bisschen fromm, immer ein bisschen so von Gott getoucht, sagt man. Gott war mir immer irgendwie wichtig, aber ich habe so in jungen Jahren schon ein bisschen Schleuderphasen gehabt. Und ich habe auch so religiöse Phasen gehabt, wo ich das richtig ernst nahm und so. Aber ich weiß genau, wo das eine andere Dimension bekommen hat. Wo ich merkte, jetzt hat Gott etwas in mir verändert. Es ist etwas Neues geworden. Das ist Gottes Handeln an uns. Die Tür zum Leben ist Jesus. Wer das wahre Leben möchte, sollte nicht sich von Jesus abwenden. Jesus lädt dich ein. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide haben. Also es wird ihm gut gehen. Er wird Frieden haben. Er wird geborgen sein bei mir. Er wird ein- und ausgehen. Bei der Weihnachtserzählung von Johannes geht es nicht nur um die Geburt von Jesus. Wir werden am nächsten Sonntag uns noch intensiver damit beschäftigen, wie wichtig und bedeutungsvoll die Tatsache ist, dass Gott Mensch geworden ist. Dieser bekannte Vers und das Wort ward Fleisch. Aber diese Weihnachtserzählung, da geht es nicht nur um die Geburt von Jesus. Es geht Johannes darum, wie wir das Leben bekommen, wie neues Leben entsteht. Bei der Weihnachtserzählung von Johannes geht es um unsere eigene Geburt. Die Geburt des neuen Menschen, die übernatürliche Geburt, die von Gott bewirkt wird. Um dieses neue Leben, die Geburt zum neuen Leben aus Gott. Gott schafft in uns etwas Neues. Die Bibel bezeichnet das auch als Wiedergeburt. Es geht um das Leben, das in die Zukunft weist. Der Zutritt zu diesem Leben ist einzig und allein das Wort, der Logos, Jesus Christus. Ohne Jesus gibt es kein wirkliches Leben. Ohne Jesus gibt es keine positive Zukunft. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Denn dieses Licht verdrängt die Dunkelheit. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich möchte dir danken, dass du das Leben bist und dass wir von dir das ewige Leben bekommen, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir mit dir leben. Und ich danke dir, Vater, dass wir zu deinen Kindern werden, nicht, dass wir durch unsere Anstrengungen uns zu Kindern machen könnten, sondern es ist viel einfacher. Wir sind aus dir geboren. etwas Übernatürliches ist an uns geschehen durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Und wir danken jetzt auch für diese Weihnachtszeit und ich bitte dich auch, dass ja nicht zu viele Menschen diese Lichter an Bäumen und an Fensterkränzen und in den Geschäften verwechseln mit dem wahren Licht, das du bist, Jesus. Und dass viele Menschen noch auf dich aufmerksam werden und dass sie dich einladen und annehmen und für Zeit und Ewigkeit gerettet sind, dass sie auch zu den rechtmäßigen Erben deines Reiches werden, Kinder Gottes. Amen.